Herzlich willkommen zu Episode 21 von TNBT. Nun ist es soweit, nach über einem halben Jahr, die Vision Pro ist auch ja mehr oder weniger auf unseren Köpfen und in unseren Händen angekommen. Und dafür habe ich mir heute nochmal Jan Keno Janssen von der CT und CT 3003 geschnappt, weil Keno jetzt schon ein bisschen länger mit einer oder zwei Vision Pros eigentlich herumgespielt hat. Und ich hatte heute auch einmal eine auf dem Kopf und meine ersten Eindrücke da hoffentlich schon verarbeitet. Mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur bei der Mac & I. Und ja, steigen wir einfach so ein. Hallo, Keno.
Hallo, ich habe gerade einen Schluck Kaffee genommen.
Das ist
Hallo,
sehr gut. Ich glaube, den wirst du auch brauchen wahrscheinlich nach all den Ersteindrücken. Ihr habt ja in einem Video jetzt natürlich schon mal sehr schön ganze Auspackszenarien und auch deine kompletten Ersteindrücke und Erstreaktionen, die man da sehr ausführlich und detailliert beobachten konnte und sehr erfreulich sind, die auch zu beobachten. Und deshalb würde ich eigentlich jetzt eher gleich mit meiner Frage darauf hinausgehen, was war denn so dein zweiter Eindruck, nachdem du ja inzwischen nochmal deutlich mehr Zeit mit dem Headset auch verbringen konntest?
Ja, tatsächlich hatte ich eine ganz elementare Einsicht, die ich eigentlich auch noch gerne ins Video gebracht hätte, aber dann hätten noch mehr Leute gemeckert. Ich wäre jetzt, ich würde den Hype anfeuern und wäre ein Fanboy. Mhm. Aber ich habe gestern relativ lange gemütlich auf dem Bett gelegen und habe einfach mal entspannt Filme geguckt.
Ja.
Und ich muss sagen, ich habe ja alle VR-Headsets aufgehabt und für alle VR-Headsets gab es irgendwelche, gab es mal einen Netflix-Client und gab es dies und das. Und es war immer ein Ding, aber ich fand das immer blöd. Also es sah immer schlechter aus als auf meinem 4K-Fernseher zu Hause. Oder es sah auch eigentlich schlechter aus als auf dem Full-HD-Fernseher. Es war groß natürlich, es war bunt und es war immersiv, aber es sah halt, ich denke so, warum soll ich mir so ein Headset aufschneiden, wenn das schlechter aussieht als auf meinem Fernseher? Mhm. Aber mit der Vision Pro ist es halt echt anders. Es sieht einfach fantastisch aus. Also ich habe Avatar Way of the Water, also auch einen 3D-Film, mir angeguckt und ich habe auf meinem Bett gelegen und den Screen maximal groß gemacht und der war einfach genauso groß wie das Zimmer, in dem ich war. Also die komplette Wand sozusagen, beziehungsweise die, ja, also so breit wie mein Zimmer auf jeden Fall. Also für mich sah das aus wie eine Leinwand, die, warte, ich guck mir das Zimmer mal an. Ja, fünf Meter Breite, also ein 5 Meter breiter Fernseher, der im 3 Meter Abstand zu mir war. Also mein Sichtfeld war komplett ausgefüllt von dem Bild und es war einfach total super. Also aufs Bett zu liegen und diesen Riesenfernseher da vor sich zu haben und das Ganze aber auch in einer sehr guten Qualität, dass man also nicht die ganze Zeit denkt, sieht da schon sehr bröselig aus. Nee, und natürlich dann auch noch stereoskopisch. Mhm. Es gibt ja die Disney Plus App, die sehr viele stereoskopische Filme, also auch so die ganzen aktuellen Pixar-Filme und Blockbuster und so.
Ja.
Und dann habe ich noch ausprobiert, die Apple TV Plus App hat ja, die haben ja so eine Serie gestartet. Wie heißt die? Immersive?
Irgendwas? Ja, Immersive, Apple Immersive Videos nennen sie es, glaube ich, einfach, ja.
Ja, aber auch, also inhaltlich habe ich mir das Video angeguckt von dieser Hochseilartistin, die irgendwie zwischen in Norwegen da irgendwie Canyons da über und auch alleine, das war super. Also auch so diese Flüge durch die Canyons und ich dachte so, okay, das hat sich so unfassbar futuristisch angefühlt, in meinem schäbigen Hotelzimmer hier auf dem Bett zu liegen und dieses krasse, also es war die Qualität wie in einem guten Kino und auch von den Dimensionen her. Also wirklich, ich werde das jetzt, ich habe ziemlich lange Aufenthalt, ich bin ja jetzt noch in New York und wir fliegen heute nach London und da habe ich noch ein bisschen Aufenthalt und habe mir da jetzt extra so einen Lounge-Zugang gekauft, damit ich da irgendwie einigermaßen entspannt nochmal ein bisschen mit der Vision Pro rumhantieren kann, weil ihr nehmt sie mir dann ja leider weg.
Richtig, richtig.
Die beiden Geräte, nee, ist ja auch richtig, das muss ja getestet werden von euch. Aber dann werde ich mir, dann will ich mir nochmal, will ich nochmal probieren, wie sich das, also ich habe die Filme halt nicht komplett mir angeguckt, sondern halt nur ungefähr eine Stunde und will mal gucken, wie sich das anfühlt, so einen ganzen Film darauf anzugucken.
Mhm.
Vor allem dann auch in einer öffentlichen Situation, wie sich das so, so einer halböffentlichen Situation in einer Flughafen-Lounge. Und dann werde ich wahrscheinlich noch ein besseres Bild davon haben. Aber das ist tatsächlich ein Anwendungsbereich, der ja auch von Tim Cook erwähnt worden ist und den ich immer nicht ernst genommen habe, weil ich halt es von den anderen Headsets kenne, dass ich so denke, nee, das macht keiner, das ist blöd, das ist scheiße, weil es sieht halt nicht so toll aus. Aber es sieht halt toll aus wegen dem tollen, wegen den tollen Displays.
Ja, das ist, ich habe jetzt heute Morgen noch filmmäßig noch gar nichts mehr angeschaut, weil das, bin das erste Setup mal durchlaufen und habe mir halt auch, da können wir auch gleich noch drüber sprechen, diese Special Videos natürlich angeschaut, aber die Filme fehlen mir auch noch. Ich meine, es ist klar, dass Apple ja einen riesigen Fokus auf diesen Entertainment-Bereich gelegt hat und sie haben natürlich jetzt den Bonus, dass sie halt selbst auch ziemlich viel da halt in der Hand haben und ihr eigenen Content ja auch produzieren können und natürlich auch Content selbst haben und dann natürlich Disney zumindest als Partner da mit im Boot haben, die halt ihr 3D-Zeug auch schon haben und wahrscheinlich froh sind, dass sie das jetzt endlich mal irgendwie anders noch weiter vermarkten können, außerhalb vom 3D-Kino. Aber Apple hat ja schon, das haben sie ja clever gemacht eigentlich, schon bei der Ankündigung damals im letzten Jahr, dass sie gesagt haben, ja gut, wenn du dir halt deinen großen Fernseher und deine Soundbar zusammenrechnest, dann bist du halt auch beim Preis, der vielleicht ähnlich liegt wie halt der hohe Preis des Headsets. Und so kann man sich das natürlich schön rechnen, zumindest wenn man alleine natürlich das klar ist. Ja. Man schaut halt für sich, aber ich denke, in der Realität ist durchaus so, dass Leute mitunter relativ oft auch einfach das Zeug alleine schauen. Also ich weiß gar nicht, ob man das so dramatisch bewerten sollte. Also das ist schon faszinierend zu beobachten, dass das Entertainment oder dieser ganze Streaming-Bereich dann eine große Kiste dieses Headsets ist. Was war denn jetzt dann so die Länge, mit der du die praktisch dauerhaft auf dem Kopf hattest? Und wie war da so deine Erfahrung auch mit den zwei unterschiedlichen Bändern, Kopfbändern?
Also das war, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Also als wir das Video gedreht haben, ich habe nicht genau zur Uhr geguckt, aber also es war auf jeden Fall so lange, dass wir eine Akkuladung leer gemacht hätten, also über 2,5 Stunden. Ich denke, das müssten so 4 Stunden gewesen sein.
Okay.
Wirklich eine lange Zeit. Ja. Und fangen wir mal so an. Also ich war ja erst sehr kritisch diesen komischen Light-Seals gegenüber, von denen es mehrere Dutzend gibt. Und ich dachte, muss man ja sein Gesicht scannen und so, das wissen deine Hörerinnen und Hörer, ja, habt ihr ja wahrscheinlich schon mal drüber geredet.
Ja, ja.
Mit dieser Konfigurationsarie da. Aber das führt halt dazu, dass es halt wirklich perfekt auf meinen Kopf passt und der dadurch auch angenehmer ist. Außerdem war ich super genervt von, dass da zwei Bänder drin sind. Also einmal dieses Solo-Knitband und dann nochmal dieses große, weil von anderen Headsets weiß ich, wenn man diese Entlastung auf dem Mittelkopf sozusagen nicht hat, wie bei dem Dual-Band, dann das kannst du vergessen eigentlich. Mhm. Ich hatte aber ich habe es einfach vergessen und hatte dann die ganze Zeit nur dieses Solo-Knit-Band auf und dachte, es ist ja gar nicht so schlimm. Es war nämlich überhaupt nicht schlimm. Also klar, ich war irgendwie auf Adrenalin und wir haben dieses Video gedreht und so, aber ich hab nicht das Verlangen gehabt, das Ding wieder abzusetzen und habe auch nicht gedacht, oh, das tut mir jetzt weh oder so. Also positiv überrascht. Also ich hatte am Anfang wirklich gedacht, dass Apple dieses Solo-Knitband nur einbaut, nur dazulegt, weil es cooler aussieht. Also was sozusagen nur für den Marketing-Effekt ist, dass die Leute das Teil sehen und sagen, ach, das sieht ja super aus, das sieht aus wie eine Skibrille, nice. Und dass man das aber in der Realität eigentlich nicht benutzen will. Und jetzt sage ich, klar, kann man das in der Realität benutzen. Das ist bei so ganz langen Sessions, ist das andere definitiv besser geeignet.
Ja.
Aber das kann man schon machen. Aber dieses, das ist eben so gut auf meinen Kopf passt, das führt schon definitiv dazu, dass man es gut tragen kann. Und dann hat man ja noch als zusätzliche Bequemlichkeitsoption dieses dickere, man hat ja zwei
diese Polster.
Und da gibt es ein dünnes und ein dickes. Da habe ich zwischendurch immer mal geswitcht. Mhm. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht, welches ich länger drauf hatte, aber das ist schon auch nochmal angenehmer, wenn man das Dicke benutzt.
Ja.
Und also ich werde mehr wissen, wenn ich mir dann halt mal diesen ganzen Film angucke, ja, in der Lounge,
ja,
und auch in einer etwas entspannteren Situation bin.
Ja.
Aber meine erste Aussage wäre jetzt wirklich, dass es ist schwer, klar, auf jeden Fall, aber Apple hat wirklich viel getan, um das tragfähig im wahrsten Sinne des Wortes zu machen.
Ich bin sehr neugierig, wie es sich nach 2-3 Stunden am Schreibtisch anfühlt. Also in einem klassischen Arbeitsszenario, was ja nun auch einfach eins der Szenarien ist, die Apple da sehr klar skizziert hat. Weil das ist ja auch, also man sitzt ja auch nochmal anders am Schreibtisch. Du hast ja eben auch gesagt, zum Beispiel, wenn du auf dem Bett liegst, man hat ja theoretisch auch die Möglichkeit, sich tatsächlich hinzulegen, also den Kopf auf dem Kissen zu legen.
Nein,
hat das nicht richtig funktioniert?
Ich habe versucht, das Bild so sehr stark nach oben zu verschieben. Das ist aber auch ein sehr komisches Hotelzimmer, in dem ich bin, weil über mir so eine nochmal so ein Hochbett ist. Das heißt, das Headset denkt, glaube ich, dass ich eine sehr niedrige Decke habe. Ja, vielleicht hat es damit zu tun gehabt, aber ich konnte das Bild nicht so hoch machen, wie ich es wollte. Das heißt, ich musste mich relativ also ich habe mir halt Kissen in den Rücken gemacht und musste mich so halb aufrecht, also richtig aufrecht auch nicht, aber so halb aufrecht und weil das Bild nicht ganz nach oben verschiebbar war. Aber ich denke, was du sagst mit dem Schreibtisch, da will man auf jeden Fall dieses Dual-Band benutzen, bin ich mir schon ziemlich sicher. Aber da bin ich halt auch gespannt, wie sich das anfühlt.
Ja, ich meine, Hardware selbst ist, glaube ich, relativ klar, dass das, ich meine, da weiß man, was man von Apple erwarten kann, und das haben sie irgendwie geliefert. Also ich meine, die üblichen Materialien, und es hat natürlich einen Schliff und eine Feinheit und eine Qualität, die du halt so eigentlich nicht findest auf dem Markt, weil halt kein anderer irgendwie den Anspruch hat, da mit der Qualität und mit dieser, ich meine, der Preis zeigt es natürlich dann am Schluss auch, da so ranzugehen. Mir persönlich wäre es auch egal. Also ich meine, wenn die Brille, also jetzt die Vision Pro aus Plastik wäre vielleicht auch nichts verloren.
Genau, also muss ich auch sagen, also mir wäre das geringeres Gewicht würde ich dann für wichtiger halten als eine schöne Haptik. Das vielleicht kommt das ja dann mit der SE-Version oder so.
Ja. Mal gucken. Ja, also beim iPhone haben sie ja gab's ja immer wieder Plastik-iPhones zwischendurch. Also das Material ist schon Material, was Apple auch, es gab ja auch mal MacBooks aus Plastik. Ich meine, das ist schon Material, mit dem sie arbeiten regelmäßig, gerade für die praktisch günstigeren Produkte, die ja meistens immer noch teuer sind. Aber ja, mal sehen, was sie da mit dem Headset, wo da die Reise hingeht, was Materialien und dieses Außendisplay angeht.
Ja aber zu dem Thema einen Kritikpunkt würde ich da noch äußern. Ich finde halt, dass Apple, es ist auch interessant, also dieses Leitziel und auch nochmal das zusätzliche Polster, das ist ja so magnetisch da drin.
Ja.
Und wenn du das Ding abholst, dann betonen die Leute ungefähr dreimal, wo man das Headset anfassen muss, weil du kannst es halt nicht vorne am Polster anfassen, weil du dann immer dieses Leitziel rausreißt.
Mhm.
Und in der Praxis ist es bei mir wirklich ständig passiert, dass dieses Leitziel rausgegangen ist. Also einfach nur, wenn du es weggelegt hast und dann, keine Ahnung, hast du da irgendwas... Ja, also hast du da irgendwie dran gezogen oder so, und immer wieder musste ich die Slide-Seal da dran machen. Und was ehrlich gesagt wirklich eine ergonomische Katastrophe ist, ist dieses Batteriepack, weil diese Situation, als ich da im Bett gelegen habe, ich habe dann das Batteriepack in die Hosentasche getan, wie man es halt macht, hab da Film geguckt und hab dann das Headset abgesetzt. Und hab dann nicht mehr an das Batteriepack in meiner Hose und wollte so aus dem Bett aufstehen. Glücklicherweise lag dann da so eine Decke oder so. Das heißt, aber das Headset ist dann tatsächlich vom Bett runtergefallen.
Ja.
Ist hier nichts passiert, ne? Man hat ja auch in diesem Falltest-Video, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, gesehen, dass es erstaunlich robust ist. Aber da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das vielen Leuten passieren wird, dass sie einfach das in der Hosentasche haben. Vergessen, dass da dieses Kabel dran ist, das Headset ablegen und einen Schritt nach vorne machen und dann damit das Headset wegziehen. Und es ist ja auch nicht mal irgendwie ein MagSafe-Anschluss dran, sondern es ist ja wirklich so reingeklickt. Das heißt, das Kabel ist fest verbunden mit dem Headset. Das ist echt
Ja, das stimmt. Unschön. Das wird definitiv viele, viele Fälle geben, wo du auch, oder auch wenn du dich durch die Gegend bewegst, bleibst ja mit dem Kabel auch leicht irgendwo hängen.
Richtig, genau.
Also das
genau.
sind halt alles, oder es hängt halt irgendwie, ich weiß nicht, es gab auch erste Leute, ich weiß nicht, ob dir das passiert ist, dass dir das Kabel zum Beispiel, dass das Kabel halt am Ohr so entlang hängt und es
ja, genau.
nervt dann, wenn es da halt genau ist. Es ist an der ungünstigen Stelle, wenn man ja das ja, direkt am absolut. Ohr hängen hat. Also ich meine, das
ist mir am Anfang passiert, ich habe das dann hinten am Rücken rübergelegt, dann ging's. Aber das Problem ist, wenn du es halt vergisst, wenn du es am Rücken legst, das Kabel, dann vergisst du das.
Ja.
Und gerade wenn du mal andere Headsets benutzt, die halt komplett kabellos sind, also ich glaube, das geht nicht nur mir so. Und sie hätten wirklich zumindest das Kabel einfach mit einem MagSafe-Adapter, mit einer MagSafe-Kopplung ans Headset machen können.
Ja.
Weil dadurch würde es dann im Notfall einfach abgehen. Aber so reißt man es halt immer mit. Ja.
Ja.
Das ist schlecht.
Ja, dann das Außendisplay, also dieses Eyesight-Display, hattet ihr ja, also ich meine, deine Persona sah natürlich fantastisch aus. Also du hast ja auch dein Gesicht eingescannt und deine Persona kreiert sozusagen und hast dann ein Video, das kann man sich ja alles in dem CT3003-Video anschauen, hast dann ein sehr schönes Gespräch mit deiner eigenen Persona geführt, was natürlich sehr nett ist und sehr verwirrend garantiert war. Also das ist aber auf der anderen Seite, also ich meine, man musste ja über viele von den Personas musste man schmunzeln, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich nach wie vor ziemlich beeindruckt bin davon,
ja,
dass du halt einfach mit dem Headset dieses Modell von deinem Gesicht erstellst und das ja doch, also ich meine, klar, irgendwas sieht immer mal komisch aus in dieser Live-Animation, aber du die Bandbreite auch an Mimik ist schon ziemlich absolut. Groß. Also
super faszinierend. Ja. Also auch, dass meine Mundbewegungen so gut gecaptured werden. Und wenn man, also das hat Meta ja auch versucht und dann hat man halt, ich meine, sie haben ja hinter verschlossenen Türen dieses noch aufwendigere.
Ja, das sieht natürlich super aus. Ja,
aber das gibt's ja noch nicht. Das ist ja noch nicht veröffentlicht. Und im Moment hat man da halt nur diese komischen Comic-Avatare.
Ja.
Ich meine, das ist natürlich auch lustig, wenn man einen Teams-Call macht mit so einer Comic-Figur. Finden auch alle ganz lustig. Aber sieht halt nicht so aus wie man selbst.
Ja.
Und ich finde, mit dieser Persona, ich finde es halt insofern cool, weil man dann auch, also man macht sich eine Persona, die einem gefällt. Und dann kannst du halt Videocalls machen, auch wenn du gerade keine Ahnung, fettige Haare hast, nicht geduscht oder was
weiß ich,
dass du irgendwie mit deinem Aussehen gerade nicht so zufrieden bist und kannst einfach diese Persona vorschicken.
Und
fühlst dich bei Videokonferenzen oder bei Videocalls nicht so beobachtet, sag ich mal. Das finde ich schon gut. Ich muss sagen, dass diese Persona-Erstellung auf dem Headset selbst, das ist einer der futuristischsten Tech-Momente, weil es ist einfach so krass, du drehst dieses Headset um, das Headset fängt an mit dir zu sprechen und sagt, dreh mal nach rechts, dreh mal nach links und du siehst dann vorne auf dem Headset auch so Animationen, wo du das hindrehen musst.
Ja.
Und das ist einfach wahnsinnig cool. Und das ist ehrlich gesagt aber auch der einzige sinnvolle Anwendungsbereich dieses Front-Displays, weil es ansonsten, ich meine, das ist ja nun landläufig bekannt, dass diese Augendarstellung, die funktioniert nicht.
Also
man kann sie erahnen, man muss so genau hingucken, da sind Augen. Aber eigentlich siehst du es in den 90% der Fälle, siehst du die nicht, diese Augen. Und dann ist da immer nur so, ich meine, es sieht auch zumindest futuristisch aus, dass da dieses blaue Gewaber dann da immer so drauf ist. Aber ich meine, man muss sich ein beliebiges YouTube-Video von dem Ding angucken und man sieht eigentlich nie, richtig die Augen von den Leuten.
Und das ist nicht nur ein Problem davon, das zu filmen und in dem Video zu transportieren, sondern auch wenn du jetzt dir selbst, also ihr beide euch gegenüber gesessen habt, war ja das Problem offensichtlich genauso. Also das ist wirklich sehr dunkel,
das
dieses Außendunkel.
Ja. Also ich kann es ja nur sehen, also als mein Videoproducer Pascal das aufgesetzt hat, da hat es gar nicht funktioniert. Wahrscheinlich, weil wir es noch nicht auf ihn kalibriert hatten oder so. Und ich habe mich einmal im Spiegel angeguckt und da habe ich es dann zum ersten Mal mit eigenen Augen gesehen, aber man muss genau hingucken und es ist nur sehr schemenhaft. Und die Augen werden ja auch nur eingeblendet, wenn das Headset erkennt, dass es angeguckt wird.
Ja.
Und da frage ich mich, warum, ist das eine Stromsparmaßnahme?
Das ist eine gute Frage. Ich vermute, dass das natürlich auch von der Rechenleistung her intensiv sein wird, weil das ja auch das Dauer-Live-Tracking deines Auges macht und dann idealerweise ja deine Augenbewegung und einen Teil deiner Mimik ja auch erfasst. Und ich vermute, dass sie das minimieren wollen, um das nicht außen auch noch zusätzlich drauf zu spielen.
Wahrscheinlich, ja. Aber ich meine, aber die Mundbewegungen sind ja draußen gar nicht drauf. Also das sind ja nur die Augen.
Ja.
Und das ist ja letztendlich Ich meine, da muss er nur erkennen, sind die Augen auf oder zu.
Ja.
Okay, ein bisschen die, aber das Eye-Tracking ist sowieso immer an, weil das muss ja an sein, damit es funktioniert. Also das weiß ich nicht, verstehe ich nicht so richtig, warum das so ist. Und ich wünsche mir da auch, also wenn man schon diese Funktion hat, dann wünsche ich mir da irgendwie Konfigurationsoptionen, dass ich halt irgendwie die Helligkeit einstellen kann oder das ganz abstellen kann mit den Augen.
Ganz abstellen kann man es wohl irgendwo, habe ich zumindest schon gehört. Das, ich habe noch nicht gesehen, wo, aber es gibt wohl eine Option. Okay. Ja, die Augen irgendwie.
Habe ich noch nicht gefunden.
Ja, vielleicht in Bedienungshilfen oder irgendwo versteckt. Da müssen wir jetzt noch stochern in den nächsten Tagen. Da wird sich sicher
Ja, aber da gibt es ja tausend interessante Sachen, dass man irgendwie Comic-Augen einfach drauf macht.
Ja, ja.
Oder dass man diese Animation selbst festlegen kann, die da drauf.
Ja, so weitreichend wäre natürlich nett, wenn man wirklich Optionen bekäme, da mehr mit dem Außendisplay auch selbst einzugreifen in das, was da gezeigt wird und mehr Kontrolle drüber hat. Das würde ich mir auch wünschen. Also das im Moment ist es, glaube ich, sehr binär an, aus. Und wenn es an ist, zeigt es halt das, was es zeigt. Da hast du als Nutzer hast ja echt null Kontrolle darüber. Ja.
Also aber, aus technischer Perspektive würde mich einfach echt mal interessieren, wie viel, was hat das Ding eigentlich für eine Leistungsaufnahme?
Mhm.
Wenn es jetzt einfach, wenn es sozusagen zu vernachlässigen ist, dann denke ich, dann ist es ein nicer Touch, dass da draußen irgendwas drauf passiert. Aber wenn das einigermaßen viel Energie verbraucht, dann würde ich es einfach abstellen wollen. Weil und es ist dann auch einfach ein wirklich sinnloses Feature.
Ja. Ja, ich meine, Augentracking ist ein guter Stichwort, weil das natürlich ein Kernelement des Headsets ist zur Bedienung. Also jetzt kommen wir vom Außendisplay auf die Innendisplays und auf die Steuerung des Betriebssystems praktisch. Was war denn da jetzt so dein Eindruck nach längerer Zeit? Wie gut empfandest du das nicht durch das Betriebssystem mit deinen Augen und natürlich den Händen mit den Gesten zu bewegen?
Hat erstaunlich gut funktioniert, aber ich meine, ich kenne natürlich Eye-Tracking.
Ja.
Das sind ja, die meisten Headset benutzen ja auch Module die gleichen Module. Ich könnte mir vorstellen, dass Apple das auch aufgekauft hat, eingekauft hat von den üblichen Verdächtigen. Also das Eye-Tracking ist jetzt nicht besser oder schlechter als bei anderen Headsets, aber diese Option mit dieser Fingerbewegung da drauf zu klicken, wo ich hingucke, das hat bei mir erstaunlich gut funktioniert. Und das hast du auch sofort verinnerlicht. Also es hat auch funktioniert, wenn ich irgendwie auf Heise Online rumgescrollt bin. Also ich habe immer mal gelesen, dass manchmal diese Fingergeste nicht erkannt worden ist. Das ist bei mir, ich glaube, vielleicht einmal hat er einen nicht registriert. Also eine von tausenden Mausklicks sozusagen. Also das fand ich erstaunlich gut. Ich muss allerdings sagen, dass ich zum Beispiel, wenn man zum Beispiel einen PIN-Code eingeben muss, da habe ich auch oft einfach auf das vor mir schwebende Tastenwerk einfach draufgetippt
mit dem Finger. Ja.
Weil sich das irgendwie noch, das fühlt sich noch natürlicher an. Und du kannst es ja auch immer machen. Du kannst ja immer auf die Schaltflächen kannst du einfach hingehen und mit dem Finger draufklicken.
Mhm.
Aber ja, das funktioniert gut. Nur mir ist halt aufgefallen, dass manchmal, ich vermute, das hat damit zu tun, dass sich das Headset ein bisschen vor den Augen verschiebt oder so, dass das manchmal ein bisschen off ist. Also selten, ne? Passiert selten, aber wenn das passiert, dann kannst du es de facto nicht mehr damit bedienen, weil du immer an der falschen Stelle bist.
Mhm.
Und dann musst du es einmal absetzen und wieder aufsetzen und dann geht's wieder.
Mhm.
Irgendeiner in den YouTube-Kommentaren meinte, es hätte was mit meinen Kontaktlinsen zu tun, dass das Eye-Tracking schlechter macht.
Ja, da gab es die Spekulationen, aber da, kann schon sein.
Ehrlich gesagt, noch nie gehört,
also
bei anderen Sachen. Und da Apple explizit sagt, du kannst weiche Kontaktlinsen oder harte, weiß ich, aber
bei harten sagen sie explizit nein oder gibt Probleme, sehr wahrscheinlich, dass es Probleme gibt. Bei weichen Kontaktlinsen ist offiziell sozusagen zugelassen und dafür gedacht,
Und ich habe einfach weiche Tageslinsen benutzt. Aber zum Beispiel gestern habe ich es auch noch mal längere Zeit benutzt, da ist es nicht aufgetreten. Also keine Ahnung, womit das zu tun hat. Aber das ist halt, Vielleicht ist es auch was mit dem Firmware-Update oder was mit dem Software-Update behoben werden kann.
Ich glaube, dass sie da softwareseitig noch sehr viel Spielraum in allerhand Richtungen haben. Also Handtracking sowieso natürlich auch, aber auch die Kombination aus Augen- und Handtracking, da lässt sich, glaube ich, softwareseitig noch einiges machen und feinjustieren. Ich hatte gemerkt, dass ich in meiner sehr begrenzten Zeit, ich hatte das ja jetzt vielleicht 30, 45 Minuten höchstens auf dem Kopf, ich habe gemerkt, dass ich auch, also ich hatte auch dieses Phänomen, dass ich manchmal, also dass der in Anführungszeichen Cursor ein bisschen nicht genau da war, wo ich hingeschaut habe oder anders, als ich erwartet hätte. Und ich habe gemerkt, man muss sich natürlich unglaublich umstellen, weil wir sind ja gewohnt, unsere Betriebssysteme auch so ein bisschen im Flug zu bedienen. Und ja, du schaust ja, wenn du am Desktop sitzt oder auf dem iPhone, Smartphone, schaust du ja auch nicht exakt immer auf das Objekt, auf das du drücken willst. Und hier bist du praktisch gezwungen, wenn du das natürlich die Steuerung benutzt, du musst wirklich exakt das fokussieren, was du bedienen willst. Und das heißt, es macht es auch sehr, es ist so ein bisschen Multitasking feindlich, übertrieben gesagt, weil du kannst.
Ah, interessant.
Also verstehst du, du bist von den Augen, du musst deinen vollen Fokus auf, also vielleicht ist es ein bisschen übertrieben jetzt. Wie gesagt, mir fehlt, ich bin sehr gespannt darauf, wenn ich das mal 3 Stunden ausprobiert habe oder 5 Tage. Aber diese Problematik, dass ich das Gefühl hatte, dass ich so viel Konzentration auf dieses eine Bedienelement immer legen musste, um das richtig zu treffen. Auswahlgesten hat bei mir auch super funktioniert, also das war kein Problem. Aber ich habe sozusagen mein geistiger Aufwand, mich auf dieses eine Element zu fokussieren, was ich treffen will und was ich dann machen will, gerade wenn du jetzt irgendwie dann so feingliedrigere Sachen machst, wie App irgendwie so aus Versehen, ich hätte fast irgendwie eine App gelöscht, weil ich halt irgendwie statt auf Abbrechen bin ich halt auf die, also da sind ja manchmal auch Delete und Cancel oder halt Löschen und Abbrechen waren irgendwie direkt übereinander als Elemente und da bin ich irgendwie so ein bisschen ins Schwimmen gekommen mit dem Augentracking, da war es mir so nicht so exakt, wie ich mir das gewünscht hätte. Und ich habe gemerkt, dass ich da sehr viel Fokus, Aufmerksamkeit darauf legen musste. Was
vielleicht
anderes,
denkst du auch zu viel darüber nach.
Ja, also genau. Vielleicht denke ich zu viel.
Wenn du dich darauf einlässt,
ist richtig,
dann, und ich glaube, ich könnte mir so, also ich kann das noch nicht bestätigen, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn du das ein bisschen verinnerlicht hast, dass du das sauschnell bedienen kannst, weil du ja quasi, du kannst ja mit dem Blick, kannst ja von der einen Ecke in die andere in Bruchteil einer Sekunde und das schaffst du mit einer Maus und einem Trackpad und einem Touchscreen auch nicht, weil du kannst dir deine Augen schneller bewegen als deine Hände. Und ich weiß halt nicht, wie schnell das System arbeitet, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du das ein bisschen benutzt, dass das super gut geht.
Ich bin halt gespannt, das habe ich jetzt heute noch nicht ausprobiert, aber ich bin halt gespannt, wenn man zum Beispiel dann halt ein Bluetooth-Keyboard also verbunden hat und dann halt bei der Texteingabe ist und in dem Moment, in dem du deinen Fokus halt, also deine Augen, der Augenfokus sich zu einem anderen Fenster zum Beispiel richtet, dann verlierst du ja praktisch deine Texteingabe oder das, was du gerade eigentlich machst. Und das ist was wir vom Computer nicht kennen, weil ich meine, ich tippe halt in einem Fenster und vielleicht sind meine Augen im anderen Fenster. Ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, weil man natürlich auch nicht allzu weit damit kommt. Aber es gibt ja immer diese Übergangszeiten. Also ich meine, vielleicht müssen wir das auch einfach zurückstellen und schauen, was wir halt nach 5 Tagen und 3 Wochen halt sagen, wie dann die Erfahrung ist im längeren Einsatz. Ich glaube, da bleibt noch viel abzuwarten.
Ja, in der Tat, das stimmt.
Was mich überrascht hat und womit ich auch nicht gerechnet hatte, ist, dass ich die Bestätigungs- und solche Hinweis- und Bestätigungsdialoge unglaublich störend als im Raum fand. Also die waren so, das ist so, man ist es ja gewöhnt natürlich vom Telefon und Desktop-Betriebssystem auch, dass du halt immer mal wieder Dialog hast, willst du das zulassen, willst du das ablehnen, halt Kamerazugriff, darauf zugreifen, Standortzugriff, all diese Geschichten, die halt Nachfragen sind, hat man natürlich beim ersten Setup viel mehr als dann beim späteren Einsatz. Idealerweise kommen dann ja nicht mehr so viele von diesen Fragedialogen, Hinweisdialogen. Aber die sind immer, da kommt halt dieser Dialog, ist plötzlich in deinem Raum, also in deiner physischen Umgebung drin und ich hab das als erstaunlich, hat mich überrascht, als erstaunlich störend empfunden. Ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Also das
Aber ich kenne das natürlich von der Quest.
Ja.
Wahrscheinlich ist das auch ein bisschen mein Vorteil, dass ich sozusagen hart gesotten, ich habe halt schon also schon vor 5 Jahren Versuche gesehen, Spatial Computing zu machen. Und deswegen fällt mir das, weil es ist einfach besser als alles, was vorher da war.
Ja.
Und deswegen bin ich immer eher positiv überrascht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn man nicht so viel Erfahrung hat, dass man dann schon eher an die Grenzen stößt und denkt, ah, das geht vielleicht schon doch besser mit einem mit dem Trackpad. Aber da würde ich mir noch kein Urteil erlauben, sondern das muss man, man muss einfach mal gucken, man muss mal 2 Stunden am Schreibtisch sitzen damit und arbeiten.
Ja. Ja.
Das kann, würde ich mir nicht zutrauen zu beurteilen, ob das gut oder schlecht funktioniert.
Ja, dann kommt natürlich der Pass-Through-Modus, da bist du natürlich in deinem Video auch schon drauf eingegangen und der ist halt so, wir hatten so ein paar erste Berichte auch noch aus dem letzten Jahr, wo teilweise Leute gesagt haben, sie konnten praktisch keinen Unterschied zwischen der Realität Pass-Through-Modus erkennen und da muss man einfach klar sagen, da muss man natürlich dazu sagen, also Apple hatte das ja in super kontrollierten Setups,
ja,
Leute
ja,
durch
ja.
die Demos geschleift, genau. Das heißt, die waren in, sagen wir mal so, farbig neutralen Räumen mit optimaler Belichtung und da kannst du natürlich viel machen, aber wenn du sozusagen in der Freien, ich habe das zum Beispiel heute auch in einem Restaurant praktisch gemacht, wo halt irgendwie draußen war irgendwie Szenerie, die Sonne hat super hell draußen geschienen, drin war halt Beleuchtung, wie es halt in einem Restaurant ist, waren irgendwie Leute überall, es standen irgendwie Sachen an den Wänden, wo man halt sieht, auch wenn was unscharf ist sofort und da war einfach so offensichtlich, dass du halt natürlich nicht einfach in die reale physische Umgebung schaust, sondern dass du einfach auf Displays schaust und ein Kamerasystem halt, die Außenwelt reinprojiziert. Es war gut, es war nicht so, dass es schlecht war und ich konnte zum Beispiel auch auf meinem Telefon Sachen lesen, das ist ja auch was du im Video gezeigt hast, dass man und wie sich das auch von der Quest unterschieden hat, dass man halt andere Geräte praktisch benutzen kann, zumindest bis zu einem gewissen Grad.
Ja, nee, war relativ problemlos, also auch mein Notebook. Ja, nee, da hast recht, aber ich halte das für Fanboy-Gelaber. Also auch sogar in sehr hellen Umgebungen.
Hm.
Natürlich siehst du das, weil erstmal hast du das begrenzte Sichtfeld. Das heißt, du hast immer so einen gewissen, ich guck durch eine Klorolle-Effekt. Also du hast
schon,
immer,
ja.
Außen schwarz halt.
Ja.
Also das ist schon mal ein untrügliches Zeichen dafür, dass es nicht die echte Realität ist.
Ja.
Und natürlich hat die Kamera und das Display auch gewisse.
Ja.
Ja, gewisse Charakteristiken und auch, also ich finde die Belichtung und die Auflösung, das ist alles super, aber gerade bei schnellen Kopfbewegungen, also alleine, dass wenn du deinen Kopf schnell bewegst, dann bewegen sich ja die, das Headset selber bewegt sich ja ein bisschen vor deinem Auge und so sieht die Welt halt nicht aus, wenn ich schnell den Kopf bewege, dass das so komisch wackelt. Also das ist Quatsch. Also,
Was ich ganz faszinierend fand, dass man jetzt, ich glaube, es war hauptsächlich auf Reddit gesehen hat, dass Leute anfangen zu experimentieren, das Headset halt ohne Lichtsiegel zu tragen. Also sollte man natürlich sehr vorsichtig alles machen, weil nicht empfehlenswert unterm Strich. Aber die Experimente sind natürlich sehr interessant, die Überlegung, dass wenn du sowieso auf Pass-Through setzt, dann kann auch irgendwie seitlich, also ich meine, bei der Quest Pro und so weiter hast du ja auch, HoloLens ja sowieso, ist natürlich eine andere Technik, aber hast du ja sowieso nicht diese Abschottung. Das Lichtsiegel versucht ja alles Licht draußen zu, oder fast alles Licht draußen zu halten. Und wenn du das Lichtsiegel wegnimmst, hast du plötzlich wirklich nur noch die Brille, die ja viel kompakter ist und natürlich dann auch näher an deinen Augen sitzt. Und du bekommst halt noch so ein bisschen peripher von der Umgebung mit und hast halt eben nicht diesen, wie du eben schon sagtest, Klobrillen-Effekt. Also ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich glaube, da wird noch viel Spielraum für Experimente auch sein mit dem Lichtsiegel.
So bei, in der VR-Szene immer so ein klassisches Ding, dass die Leute halt versuchen, die Linsen so dicht wie möglich vors Auge zu kriegen.
Ja, ja.
Weil du, je dichter du dran bist, desto größer wird dein Sichtfeld, desto mehr Display neben deine Augen war. Aber muss ich sagen, das geht auch nur bis zu einem bestimmten, bis zur bestimmten Sache, weil die Apple Vision Pro spürt das. Also
ja,
ich habe es auch schon mal ausprobiert und dann sagt das die Apple Vision irgendwie your eyes are to near oder so.
Die macht irgendwie so eine fiese Warnmeldung. Irgendwie eine komische Warnmeldung, die da rausfällt, glaube ich, ja.
Aber ist klar, weil dann auch das Eye-Tracking wahrscheinlich nicht mehr richtig funktioniert. Ja. Aber wo wir gerade über so lustige Experimente reden, ich habe ausprobiert, ich habe ja meine Quest 3 dabei und da habe ich Korrekturlinsen von VR-Optiker drin, die eigentlich sehen auf den ersten Blick genauso aus wie die von Apple. Die sind auch sogar von Zeiss, aber die klicken da natürlich nicht rein, weil sie nicht magnetisch sind. Aber ich habe die einfach mal auf die Linsen draufgelegt und das ist, funktioniert halt krass gut. Also ich hatte direkt ein gutes Bild,
aber
das Krasse ist, dass das Headset sagt, oh, sehe, benutzt du Korrekturlinsen drin?
Ja.
Dann scan mal bitte den QR-Code der offiziellen Zeiss-Dinger ab und du kannst sagen, nein, also du kannst nicht sagen, ich habe Drittherstellerlinsen, sondern du kannst dann nur sagen, QR-Code abscannen, wenn das offiziell von Apple ist, oder nee, ich habe da keine Korrekturlinsen drin, mach mal normal weiter. Und dann versucht es die Kalibrierung zu machen, also dass man auf diese Punkte gucken muss und dabei merkt man schon, dass es schlechter funktioniert.
Mhm.
Und dann am Ende denkt man, es geht gut durch und dann sagt er, konnte die Kalibrierung nicht abschließen.
Ja, okay.
Ich will aber nicht ausschließen, dass man das doch
irgendwie hinbekommt. Kann. Ja, da wird sicher jetzt auch experimentiert, wie man vielleicht andere Linsen da reinbekommt. Das ist ja schon spannend.
Also ich meine, was kosten die Linsen? 150
sind die, glaube ich, ja. $150, ja. Und da die für die Quest sind ein bisschen, meine um die 100 oder ein bisschen unter 100 sogar. Ich weiß nicht mehr genau,
wie die viel. Sind, also die offiziellen habe ich, also man nutzt auch, ehrlich, ich kenne niemanden, der die offiziellen Linsen hat, weil es gibt halt diesen etablierten deutschen Optiker, der heißt VR-Optiker, der auch genau, der wirklich gute Qualität liefert und auch Zeiss-Linsen verschickt und die kosten 50-60 Euro. Und eigentlich würde ich die gerne benutzen.
Die würden es schon auch tun, ja. Ich meine, klar. Ich weiß auch nicht, da ist ja bei den Zeiss-Linsen, die Apple da jetzt verschifft, ist ja da auch nichts Besonderes dabei. Ansonsten sind Linsen sind halt Linsen.
Ja,
zum Abschluss vielleicht nochmal auf ein besonderes Element zurückzukommen, halt die Spatial Videos, die du ja auch ausprobiert hast und die ich heute Morgen auch ausprobieren konnte. Und da gab es ja auch, also ich meine, die hat ja Apple auch durch die Demos geschleift und da immer wieder Leute auch das vorgeführt und dann gab es ja irre Berichte im Netz, wo Leute irgendwie gesagt haben, sie sind in Tränen ausgebrochen und haben irgendwie ihre Kindheit wiedererlebt und dass die Welt wird eine andere sein. Das fand ich ziemlich wild und ich finde es immer noch ziemlich wild. Auf der anderen Seite ist schon ein sehr beeindruckender, netter Effekt, oder was war da deine...
Auf jeden Fall, ja. Also das ist ja letztendlich stereoskopische Videos, auch selbstgedrehte, auf dem Headset anzugucken, geht halt auch schon seit 10 Jahren, aber durch die hohe Auflösung und auch durch die, wie schön das integriert ist, dass das so an den Seiten so ausfadet, hat das halt sowas Traumhaftes.
Ja.
Und ich habe auch schon gemerkt, dass das Gehirn und darauf anders reagiert. Also dass es nicht so denkt, das ist jetzt einfach ein Video, sondern es hat so ein oder ist es doch echt? Und es ist, also man hat das Gefühl, dass man dadurch Erinnerungen schon sehr intensiv nacherleben kann. Aber wenn ich so drüber nachdenke, mich hat dann, vor allem wenn du ein bisschen Erfahrung mit dem Headset hast und halt irgendwie 3D-Videos in Disney Plus und Apple TV dir angeguckt hast, dann merkst du halt schon, dass das halt schlechter ist von der Qualität her, dass das gröber aufgelöst ist. Und aber ich meine, da wird sich natürlich was tun. Ne? Aber es ist ja klar, dass der olle iPhone-Sensor nicht die Qualität liefert, mit der Avatar gerendert ist.
Ja. Ja, genau. Ich meine, muss halt die Technik natürlich hinterherkommen. Ich meine, selber ja vielleicht beim iPhone 16 wird es schon wieder einen Schritt nach vorne gehen und dann geht das halt Jahr für Jahr, geht's voran.
Cool ist
beim Aufnehmen sehr stark viele Sachen beachten beim Aufnehmen, habe ich das Gefühl. Also, es ist halt optimal, wenn du zum Beispiel eine Person oder ein Objekt im Vordergrund hast, was halt mit dir interagiert, sei es halt irgendwie die Hand nach dir ausstreckt oder sowas. Und Apple hatte ja irgendwie so eine Demo, wo irgendwie so ganz viele Luftblasen irgendwie auf den Zuschauer, auf den Anschauer oder Filmer halt zugeflogen sind. Also ein Objekt, was dich praktisch in die Szene reinzieht und was im Vordergrund ist, und dann hast du, wenn du im Hintergrund viel Fläche hast, dann ist die Räumlichkeit natürlich sehr stark und du musst natürlich ruhig sein, weil wenn du wilde Kameraschwenks machst, das funktioniert natürlich dann alles nicht mehr oder dir wird halt schlecht.
Ja, dachte ich auch, aber ich habe gestern auf dem Fahrrad mal ein bisschen Times Square, also wirklich, ich habe extra so eine wilde Szene aufgenommen und das konnte man sich relativ entspannt angucken, weil das ja schon clever gemacht ist. Es wird ja nicht dein ganzes Sichtfeld ausgefüllt.
Ja.
Und das schwebt ja immer so als
kleines Fensterchen.
Also schon, es ist klein, würde ich es auch nicht nennen, aber es ist nur ein Viertel oder so deines gesamten Sichtfeldes.
Mhm.
Und dadurch kann man sich halt auch ein bisschen wildere Szenen, also ich zumindest. Also das ging ganz gut. Aber ich glaube, da muss man schon ein paar Regeln, damit das cool ist, musst du ein paar Regeln befolgen. Aber es funktioniert, kannst du eigentlich theoretisch kannst du es benutzen wie ein normales Video. Also beim Filmen sozusagen. Und das kann man sich dann auch schon angucken.
Ja.
Aber wenn es cool sein soll, dann muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben. Aber da muss schon noch ein bisschen was passieren. Auf der anderen Seite hatte ich schon manchmal den Impuls, wenn ich so, das ist jetzt gerade ein cooler Moment, guck mal, den zeichne ich jetzt mal für die Ewigkeit auf mit Spatial, hat man schon das Gefühl, dass man irgendwie das gerne machen will.
Ja, und, ja, klar. Also ja. Wird schon darauf hinauslaufen, dass man, also wenn man halt, im Moment ist es ja nur iPhone 15 Pro und 15 Pro Max, dass wenn man die Option hat natürlich und sich überlegt, dass man vielleicht in Zukunft tatsächlich mal eins von diesen Headset irgendwie in die Finger bekommt oder sich sogar anschafft, dann kann man natürlich überlegen, ab und zu mal so ein Filmchen schon mal zu machen in der Idee, das später dann, weil im Moment hast du ja nur, du hast ja nur Einbußen davon, wenn du als Spatial Video filmst, weil halt die Qualität natürlich und du bist ja auf 1080p irgendwie limitiert und 30 Frames. Das ist alles ja suboptimal, aber.
Oder du kaufst dir ja. eine Quest 3, da kannst du es dir ja jetzt auch angucken.
Ja, ich bin mal gespannt, wie das Update für die Quest soll ja noch rausfallen, weil ich habe das damals ausprobiert, als es so erste handgezimmerte Wege gab, um halt die Spatial Videos vom iPhone 15 Pro auf die Quest zu bringen und dann auf der Quest abzuspielen als stereoskopisches Video. Und das war ganz nett, aber das war auch deutlich, wie soll man sagen, hatte einen deutlich weniger räumlichen Effekt als jetzt das, was ich heute sozusagen auf der Vision Pro gesehen habe. Also ich glaube da, ich bin mal gespannt, wie es jetzt Meta halt selbst integriert hat, weil sie es halt einfach als praktisch Systemfunktion selbst umgesetzt haben, was wahrscheinlich clever war. Aber ich bin neugierig, wie gut es dann am Schluss aussieht und wie der direkte Vergleich ist halt zwischen Vision Pro und Quest. Ja, ich glaube, die große Sinnfrage, die werden wir heute nicht mehr beantworten und bearbeiten. Die werden wir sowieso auch, da wird es, glaube ich, noch sehr lang dauern, bis man diese große Sinnfrage auch nur halbwegs sinnvoll beantworten kann. Die müssen wir jetzt erstmal dahinstellen und jetzt kommt viel, viel Testerei und viel Spielerei mit diesem Headset, was man da überhaupt eigentlich alles so machen kann. Und wir werden ja auch noch viel sehen. Ich meine, du hast ja jetzt schon gemerkt, Leute fangen halt an, irgendwie die üblichen Stunts zu machen und Zeug mit den Brillen draußen und drinnen und überall auszuprobieren. Da werden wir natürlich sowieso noch viel interessante Sachen sehen, aber es ist eine alte Plattform und zugleich ist es eine neue Plattform und wir sehen halt natürlich viel Bewegung in einem Bereich, in dem zumindest kein so massenwirksame Bewegung halt war. Plötzlich, wenn halt Apple da rein crasht, ist halt immer Aufmerksamkeit natürlich hoch 10 erstmal drauf.
Auf jeden Fall.
Jetzt schauen wir mal, ob die Aufmerksamkeit hoch 10 halt dann auch so viele Experimente und spannende neue Sachen bringt, was halt Software und die Apps und Software-Seite angeht. Das ist, glaube ich, jetzt das, was Apple unter Beweis stellen muss oder die Entwickler halt unter Beweis stellen müssen, dass du mit der Plattform halt auch wirklich, wirklich was machen kannst.
Sehr gut.
Ja, Keno, vielen Dank für deine Eindrücke und Berichte aus New York sowieso. Wer möchte, klar, auf jeden Fall CT 3003-Video anschauen, wenn nicht schon getan. Da kriegt man also wirklich auch einen sehr guten und sehr greifbaren Eindruck von der Vision Pro.
Und wir werden uns auf Platz 3 der deutschen YouTube-Trends. Wir haben uns sehr drüber gefreut. Und zwar noch vor dem Video von Marques Brownlee und Casey Neistat. Also wenn es halt nur das deutsche YouTube war. Aber habe schon gedacht, okay, das ist also dieser Apple-Effekt.
Ja.
Das interessiert die Leute schon.
Ja, ist schon interessant.
Apple was Neues macht.
Ja. Ja, wir werden uns weiter mit der Vision Pro auseinandersetzen und schauen, was wir da für spannende Sachen sehen. Blicken wie immer vorsichtig optimistisch in die Zukunft und sind nächste Woche aller Wahrscheinlichkeit nach wieder da mit einer neuen Folge TMBT. Bis dahin, tschüss und tschüss, Keno.
Tschüss.